Also das ist ein Faktor, vor allem BRICS jetzt, also Brasilien, Russland, klammern mal gerade mal aus, Indien, China, Südafrika, jetzt kommen noch einige andere Länder dazu. Das ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen, weil die wirtschaftlich schon stärker sind als die G7-Staaten. Das heißt, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, und da rede ich nicht nur über Wirtschaft, da rede ich auch über Normen, da rede ich auch über Werte, müssen wir wissen, wie die anderen ticken, was die wollen und was die nicht wollen. Weil nur so können wir uns in diese neue Weltordnung mit einbringen, wenn die neuen Werte ausgehandelt werden. Und die werden ausgehandelt neu. Da müssen wir von ausgehen. Das heißt, je früher wir und je mehr wir uns mit China beschäftigen, desto größer ist die Chance, dass wir unsere Werte und unsere Vorstellung des Zusammenlebens in diese neue Weltordnung, ist ja eine epochale Entwicklung, die gerade entsteht, mit einbringen können.
Herzlich willkommen zur ersten Episode Gespräche von morgen im neuen Jahr. Ich bin dein Host Jonathan. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß, ich bin vermutlich ein wenig spät dran, aber ich wünsche dir trotzdem auf diesem Weg noch ein gesundes, erfülltes und erfolgreiches neues Jahr. Hoffe, du hattest entspannte Weihnachtstage. Hoffe, du bist gut gestartet. Freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Freue mich drauf, dich an der einen oder anderen Stelle in diesem Jahr begleiten zu dürfen durch eine Podcast-Episode oder die vielen anderen Themen, die wir hier bei von morgen machen. Und wir starten ins Jahr mit einem sehr interessanten Gespräch, auf das ich eine ganze Weile gewartet habe. War nicht so einfach, den Termin zu koordinieren mit dem lieben Frank Sieren. Frank ist dienstältester Journalist in China, wichtigster Wirtschaftskorrespondent, den wir dort haben, lebt seit 30 Jahren da. Und wir haben einen Rundumschlag heute gemacht und uns darüber ausgetauscht, was sich in den letzten 30 Jahren in China alles verändert hat. Seiner Ansicht nach gibt es eigentlich nichts, was gleich geblieben ist. Wir sprechen über Vorurteile, die eigentlich so nicht zutreffen. Wir sprechen sehr kritisch über das System und sprechen über die Außenpolitik, sprechen über das Thema Überwachung, sprechen über Kehrseiten und gleichzeitig aber auch die positiven Seiten des Systems, sprechen über Innovationsgeschwindigkeit und viele Dinge, die wir von China lernen können. Und ich glaube, es ist wichtig, Franks Perspektive zu hören, weil die Zeit einfach gekommen ist, wo wir uns tiefer mit diesem doch faszinierenden Land auseinandersetzen müssen. Ich war letztes Jahr selbst zum ersten Mal dort und habe gemerkt, okay, das Bild, was hier in vielen Fällen in Deutschland gezeichnet wird und das, was man dann vor Ort erlebt, ist nicht unbedingt deckungsgleich. Und ich wünsche dir an der Stelle sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich bin mir sicher, du wirst hier sehr viel Wertvolles für dich rausziehen. Für mich sind die Gespräche mit Frank immer eine Bereicherung. Und wenn dir das Gespräch gefallen sollte, freue ich mich natürlich, wenn du uns abonnierst, wenn du uns eine gute Rezension hinterlässt. Und an dieser Stelle ganz viel Spaß im Gespräch mit Frank Sieren.
Lieber Frank, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Freue mich sehr, dass es klappt. Du hast gerade schon gesagt, es war eine schwere Geburt, aber jetzt sind wir hier zusammen.
Genau.
Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du in China oder?
Ja, ich bin in Peking.
Okay.
Wie man hinter mir sieht, die Sonne scheint. Peking liegt auf der Höhe von Rom. Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist ziemlich stark, auch im Winter. Kann man also auch draußen sitzen. Und jetzt ist ja die Luft auch wieder besser. Das war vor 10 Jahren noch anders. Das hat sich dramatisch verbessert, sodass es dann auch Spaß macht, vor die Tür zu gehen.
Ich war letztes Jahr im Juli da und da ist mir tatsächlich echt krass aufgefallen. Also die Luftqualität, man hört ja immer, dass es nicht gut sein soll und ich war tatsächlich total positiv beeindruckt. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt, weil die Einwahl, glaube ich, manchmal nicht so ganz einfach ist. Magst du mal erklären, was du eigentlich machen musst, wenn du in Peking sitzt, um dich in so einen ganz normalen Zoom-Call einzuwählen?
Manchmal muss man da einen VPN-Kanal vorschalten. Das ist ja eine ganz seltsame Regelung. Es sind ja viele Webseiten und Zugänge einfach gesperrt in China. Aber gleichzeitig haben viele 100 Millionen Menschen, etwa, es gibt amerikanische Schätzungen, 300 Millionen, haben so einen kleinen VPN-Kanal. Und damit kann man im Grunde die Zensur umgehen und kann alles schauen, was es in der Welt so gibt. Und das wird irgendwie auch toleriert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist eben so eine Lösung, die für beide Seiten gesichtswahrend ist. Das heißt, die, die zensieren wollen, sagen, es wird zensiert. Und die, die sagen, ja, China muss aber innovativ sein und deswegen Zugang zu allen möglichen Informationen haben, die, für die gibt es dann auch eine Lösung. Und so sind beide Seiten sozusagen zufrieden. und es wird an dem Thema nicht mehr gerüttelt, zumindest im Moment nicht.
Und ist das easy, das zu machen? Also ich meine, als ich, okay, also das ist
entspannt. Total easy, das ist eine kleine App, die lädt man sich runter, okay. Drückt man drauf auf On und schon ist man da, manchmal fliegt man wieder raus, da muss man einen anderen Zugang suchen, aber das ist eigentlich kein großes Problem. Wenn das nicht so wäre, könnte ich gar nicht in China arbeiten. Ja. Ich kann ja nicht nur auf mich auf lokale Informationen verlassen. Aber so geht das eigentlich. Okay. Ist das kein Problem. Okay. Im Alltag hat man sich dran gewöhnt.
Okay.
Und hat das Ding eben dann an.
Hast du Neujahr und Weihnachten jetzt auch in Peking verbracht oder warst du da in Deutschland?
Nee, ich war in Hongkong.
Okay.
Weil da ist es schön warm und es war der wärmste Silvesterabend seit Aufzeichnungen mit 25,6 Grad, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dem größten Feuerwerk ever. Aber sonst war alles ziemlich normal.
Okay, und welche, so wie wird es in China sonst so Neujahr gefeiert und Weihnachten, so welchen Stellenwert hat das da? Ist ja, glaube ich, chinesisch Neujahr ist ja anders, oder?
Ja, das hat natürlich einen deutlich geringeren Stellenwert als chinesisch Neujahr, wo dann alle bei ihren Familien sind. Mhm. Also es gibt eine riesige Reisewelle, während das westliche Neujahrsfest wird dann eben so mitgenommen. Mhm. Ist ja auch ganz nett. In Hongkong ist auch der folgende Tag frei. In China glaube ich sogar nicht mal.
Okay.
Aber das große Fest ist das chinesisch Neujahr. Das ist dieses Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 10. Februar. Und dann beginnt das Jahr des Drachen,
okay.
Des Holzdrachen.
Du giltst ja als so einer der führenden Experten zu China und bist seit, ich glaube, knapp 30 Jahren in dem Themenfeld und auch schon seit der Zeit irgendwie immer mal wieder in China. Ich weiß nicht, ob du seit 30 Jahren dort lebst. Wie kam das eigentlich dazu? Also woher kommt deine Faszination China?
Das war wirklich ein Zufall. Ich bin zufällig nach China gefahren und war vorher schon Journalist, habe nebenher studiert oder war nebenher Journalist und habe studiert. Das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall war ich dann in China und dachte mir, das ist doch mal ganz spannend und bin eben da geblieben, habe frei gearbeitet und dann gemerkt, dass das doch sehr, sehr interessant ist, was da passiert. Da muss man sagen, das war 1994, also in diesem Jahr vor 30 Jahren. Da war also, kam man gerade wieder, hatte man den Schock von 1989, also die Niederschlagung der Protestbewegung, die blutige Niederschlagung, hatte man gerade überwunden. Alle kamen wieder aus ihren Verstecken, in Anführungszeichen. Und das Leben begann wieder zu toben und es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, die ich so vorher noch nirgends gesehen hatte, auch nicht oder vielleicht nur ganz kurz bei der Maueröffnung. Mhm. Und das fand ich spannend. Also es war am Ende war es eine ganz einfache Neugier, die mich da gehalten hat und es gab keinen großen Plan jetzt, Jahrzehnte in China zu verbringen. Und dann kommt halt so eins zum anderen und plötzlich ist man sozusagen der deutsche Journalist, der am längsten in China lebt. Was ja nicht nur schmeichelhaft ist.
Du hast gerade über den Vorfall vom Platz des himmlischen Friedens gesprochen. Mir wurde, als ich da war, ganz klar gesagt, darüber redest du mit niemandem hier in China. Ist das entspannt für dich, darüber zu sprechen? So, das ist jetzt hier kein Thema, aber wie nimmst du das wahr? Ich meine, mir wurde gesagt, so red nicht über Taiwan, red nicht über den Platz des himmlischen Friedens, was da vorgefallen ist.
Das ist ein bisschen übervorsichtig. Das kann man im kleinen Kreis durchaus machen.
Okay.
Es macht natürlich keinen Sinn, das mit fremden Leuten zu machen, die man nicht kennt. Die werden dann wenig erzählen.
Ja.
Wenn man Leute ein bisschen kennt, kann man da relativ offen reden. Was anderes wäre, wenn ich jetzt ein WeChat an 3000 Leute schicken würde, wo ich die öffentliche Aufarbeitung fordern würde. Das wäre natürlich, oder wenn ich ein Banner auf dem Platz des himmlischen Friedens ausbreiten würde, das würde natürlich nicht gehen. Aber so im privaten Kreis kann man schon eigentlich sehr offen sprechen. Okay.
Ich finde es ja immer interessant, wie mit der eigenen Geschichte umgegangen wird. Ich meine, es auch in Deutschland hat ja auch seine Eigenarten. In Ruanda zum Beispiel, mit denen China arbeitet ja viel mit Ruanda zusammen, da fand ich es wahnsinnig bemerkenswert, dass da eigentlich das ständig präsent war, das Thema, was da auch vor 30 Jahren passiert ist, also mit dem Genozid. Da ist wirklich, wenn ich junge Menschen getroffen habe, die haben immer gefragt, warst du schon in unserem Memorial, hast du dir das angeschaut, hast du dich mit unserer Geschichte befasst? Also ich hatte, aber so wie du das jetzt beschreibst, mag das ein bisschen trügerisch sein, das Gefühl, dass das in China genau das Gegenteil ist. Also dass man da jetzt eher nicht
ja, drüber spricht. Also das Gegenteil, es ist anders. Ja. Es ist ja grundsätzlich so, gibt es ja unterschiedliche Art und Weisen, mit seiner Vergangenheit umzugehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine richtige gibt. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die Dinge erlebt haben, die besser damit umgehen können, wenn sie darüber schweigen. Andere Menschen können besser damit umgehen, wenn sie darüber reden.
Ja.
Das sollte man zunächst einmal sozusagen respektieren und weder eine Person der anderen Person jetzt versuchen, seine Sicht oder seine Umgangsform aufzuzwingen. Und das gilt für Gesellschaften auch so. Also eben mir persönlich würde es natürlich eher liegen, wenn man offener auch über die Opfer sprechen würde, wenn es einen Ort gäbe, wo man der Opfer gedenken kann. Das gibt es ja nicht. Aber man muss es halt respektieren. Es gibt durchaus einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass das jetzt keine gute Idee war, die Panzer da fahren zu lassen. Mhm. Man darf aber, und das muss man eben dann auch einsortieren in die geschichtlichen Entwicklungen, man darf aber nicht vergessen, dass in der Kulturrevolution es eben noch viel dramatischere Entwicklung gab mit Millionen Toten, die ja auch bei den heute Mitte 50-Jährigen noch durchaus präsent sind, mhm. und bei den Älteren sowieso. Ja. Also ja, das muss man alles mitdenken, aber ich würde schon sagen, es gibt nicht die Form der Vergangenheitsbewältigung, wie wir sie haben. Wir in Deutschland sind sicherlich aufgrund unserer Geschichte, vielleicht auch aus guten Gründen, auf dem anderen Extrem. Insofern muss man das respektieren. Aber, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, es wird natürlich auch von Regierungsseite darauf geachtet, dass es ein solches Gedenken nicht gibt. Mhm. Mhm. Und das ist eher nicht gut.
Ja, über die Regierung können wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ich fand es interessant, weil du gerade oder vorhin gesagt hast, ich meine, du bist seit 30 Jahren da, du hast über die Veränderung der Luft in Peking gesprochen in den letzten 10 Jahren. Was würdest du sonst sagen in den letzten 30 Jahren, seitdem du da bist, was hat sich am meisten verändert? Was so fast
Das kann man fast gar nicht sagen. Alles. Das komplette Leben, der Spielraum der Menschen ist natürlich im Ganzen gesehen viel größer geworden, weil sie viel mehr Geld in der Tasche haben. Sie können ihre Kinder anders ausbilden. Mhm. Sie haben andere Krankenhäuser. Sie können anders reisen. Sie haben einen ganz anderen Zugang zu Informationen. Das hat ja nicht nur mit der Öffnung Chinas zu tun, sondern auch mit der Digitalisierung. Das heißt, das China von vor 30 Jahren und das China heute, das kann man eigentlich kaum vergleichen. Mhm. Und es ist auch schon so gewesen, selbst noch vor 20 Jahren, 15 Jahren, wenn jemand diese Entwicklung, die es heute gibt, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, auf die wir ja gleich sicherlich noch kommen werden, wenn man das vorhergesagt hätte, wäre man wahrscheinlich sehr unglaubwürdig gewesen. Mhm. Weil das hat es eben in der Geschichte der Welt noch nicht gegeben, dass es ein Land geschafft hat, so viele Menschen so schnell aus der Armut zu befreien in dieser nachholenden Modernisierung.
Ja.
Und das ist aber etwas, das ist auch ein Erlebnis, ähnlich wie Tiananmen, also der Platz des himmlischen Friedens, im Negativen hat sich dieses Ausstiegserlebnis im Positiven in die Erinnerung oder in die Erlebnisse eingebrannt sozusagen und ist auch ein fester Bestandteil der modernen chinesischen Entwicklung.
Ist ja auch ein besonderes Verdienst tatsächlich, muss man an der Stelle einfach sagen, der Regierung. Ich meine, es wird ja häufig kritisiert, das Regime in China, aber man kann jetzt ganz schwer leugnen, wenn man dir auch zuhört, und das ist ja auch in deinen Büchern sehr stark beschrieben, dass das natürlich auch positive Seiten mit sich bringt. Wie du sagst, es gibt einfach keinen Vergleich in der Geschichte der Menschheit, wo es in so kurzer Zeit ermöglicht wurde, so vielen Menschen ganz anderen Lebensstandard zu ermöglichen.
Und das zeigt sich eben zum Teil auch bei einzelnen Städten. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Shenzhen.
Ja.
Das ist eben eine Stadt, die vor 40 Jahren nicht existiert hat und in der heute 25 Millionen Menschen leben. Und die funktioniert, die keine Slums hat, die viele Parks hat, die die modernste Architektur hat, in der die oder einige der innovativsten Unternehmen der Welt existieren. Also das ist schon eine Entwicklung, die man nicht unterschätzen darf. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, man muss immer auch die Schattenseiten sehen. Man muss beides sehen.
Ja.
Und Leute, die zu mir kommen und sagen, alles ist schlecht in China, da werde ich sehr schnell misstrauisch. Und Leute, die zu mir kommen und sagen, alles ist gut, da werde ich genauso misstrauisch. Mhm. Sondern die Aufgabe von einem Autor oder Journalisten wie mir besteht eben darin, diese unterschiedlichen die Vorteile und die Nachteile auszutarieren. Auszutarieren heißt aber dann auch nicht aufrechnen. Das kann man nämlich auch nicht. Man kann die Entwicklung in Xinjiang oder den Umgang mit der Zivilgesellschaft in Hongkong oder die Zensur, kann man ja nur schwer gegen die Erfolge aufrechnen, sondern man muss es halt beides nebeneinander stehen lassen und akzeptieren, dass wir es hier mit einem Land zu tun haben, das voller Widersprüche ist.
Ja.
Was übrigens auch, was nicht nur für China gilt, sondern auch für die Vereinigten Staaten von Amerika, wo man auf der einen Seite das liberale Silicon Valley hat, das San Francisco, und auf der anderen Seite die Ostküste, auf der anderen Seite dann die Rednecks, die Waffenlobby, den Bible Belt und so weiter und so fort.
Mhm.
In Amerika haben wir uns dran gewöhnt, bei China fällt uns das noch so ein bisschen schwieriger, da fallen wir entweder in die, oder neigen entweder in die eine Richtung schnell zu fallen oder in die andere Richtung.
Weil es uns vermutlich auch einfach ein bisschen fremder ist und deutlich weniger Menschen schon da waren. Also ich komme gerade von einer größeren Reise durch asiatischen Raum, auch ein bisschen Ozeanien zurück und habe viele deutsche Reisen unterwegs getroffen und tauscht man sich ja auch so ein bisschen aus über tolle Orte, wo man war. Und wenn man dann auf China zu sprechen kommt, finde ich es interessant, dass bei vielen die Haltung ist, das meide ich, da war ich noch nicht. Und ich war auch letztes Jahr zum ersten Mal da und muss sagen, dass es für mich eine irre wertvolle Erfahrung war, weil es mein Bild komplett verändert hat. Also in vielerlei Hinsicht tatsächlich positiv. Und ich habe auch gemerkt, okay, ich kann mit einigen Ansichten einfach aufräumen und sagen, das ist einfach nicht so, wie es häufig dargestellt wird. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, wenn man sich zu China äußert, einfach mal da gewesen zu sein. Weil wir können viele von uns einfach relativ gut über Amerika sprechen, weil die meisten einfach mal in Kalifornien waren oder New York erlebt haben und so Eindrücke haben. Und das ist
oder im Grunde auch von Hollywood bedient worden. Das darf bedient werden. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das einen doch großen Einfluss hat. Da werden zwar auch bestimmte Bilder und bestimmte Sichtweisen gezeigt, aber man kennt dadurch den Alltag Amerikas doch viel, viel besser, als das bei China der Fall ist.
Ja. Was würdest du sagen, ist so ein Vorurteil oder eine vorgefertigte, ganz fest verankerte Meinung und Haltung, die viele Menschen, mit denen du auch sprichst, gegenüber China haben, wo du sagst, das ist einfach nicht zutreffend? Also wie zum Beispiel dieses Luftthema in Peking oder auch andere?
Oh, da gibt es so viele Themen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal hat man die grundsätzliche Vorstellung, sozusagen ganz China ist so eine Art späte Sowjetunion.
Mhm.
Ja, also das ist natürlich, das ist überhaupt kein Vergleich. Ich habe ja eben schon erzählt, man kommt an Informationen dran. Man kann reisen, man kann das Land verlassen, auch wieder zurückkehren. Der wirtschaftliche Aufschwung hat natürlich bedeutet, dass die Menschen subjektiv das Gefühl haben, dass sie mehr Spielraum haben. Trotz eines Einparteiensystems, trotz der Zensur und den Einschränkungen, die es in der Rechtsstaatlichkeit gibt. Und da diese Ambivalenz, die es ja am Ende ist, die zu erfassen ist, relativ schwierig. Und das ist natürlich fast unmöglich, wenn man dann von außen drauf guckt und noch nie in China war. Und insofern entstehen einfach viele Vorurteile, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Etablierten im Westen sozusagen die Aufsteiger ein bisschen schlecht machen wollen, damit sie ihnen nicht so schnell auf die Fersen treten. Das ist ja auch kein ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte. Das haben die Adligen mit den Bürgern gemacht. Das haben die Engländer mit den Amerikanern gemacht, als die Amerikaner sich plötzlich gegen jede Wahrscheinlichkeit anschickten, Weltmacht zu werden. Obwohl kurz vorher noch Great Britain, das British Empire, ein Viertel der Welt regiert hat. Das heißt, auch das ist ein Phänomen, das dazu führt, dass man aus der Angst seine Position verliert, dann vielleicht schneller als in anderen Fällen dazu neigt oder bei anderen Ländern dazu neigt, zum Beispiel bei Indien, die negativen Seiten der Entwicklung überzubetonen.
Ja, und ja, es ist ja tatsächlich in vielen Bereichen gar nicht mehr so, dass uns da auf die Hacken getreten wird, sondern dass sie eher weit, weit voraus sind. Ein Thema, können wir auch gleich drauf zu sprechen kommen, vor allen Dingen, ich möchte mit dir noch über dein Buch über Shenzhen sprechen, was eine sehr präsente Meinung und Haltung ist, ist das ganze Thema so ein bisschen, okay, ich will auch nicht hin, ich habe Angst, so dieses Thema Big Brothers Watching, ich werde überwacht. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich im Alltag? Ich meine, so bist du ja jetzt auch, vielleicht kannst du auch da darüber sprechen, wie sich das auch entwickelt hat. So, wenn du sagst, okay.
Das Schlimme an der Überwachung ist, dass man sie im Grunde nicht merkt und deshalb sich dran gewöhnt. Mhm. Das ist eigentlich das sozusagen, das macht es so schwierig und andererseits die Überwachung natürlich auch wiederum Vorteile hat. Also wenn ich online bezahlen kann mit meinem Smartphone, dann macht das das Leben natürlich viel einfacher. Auf der anderen Seite kann jeder Geldstrom nachverfolgt werden und jemand kann gucken, wann ich wo was ausgegeben habe. Die ganze Stadt ist voller Kameras oder die Städte. Das heißt, man kann heute innerhalb des öffentlichen Raums, in den Wohnungen ist das natürlich anders, kann man Leute praktisch lückenlos mit der Kamera verfolgen. Das hat den großen Vorteil, dass die Städte sehr sicher sind, dass es eine niedrige Kriminalitätsrate gibt, aber hat den Nachteil, dass man eben politisch Andersdenkende mit diesen Methoden auch verfolgen und dann unter Umständen verhaften kann. Das heißt, das hat immer diese Ambivalenz und hat natürlich, die Akzeptanz dieser Ambivalenz hat natürlich auch mit den Erlebnissen zu tun, die die jeweiligen Bevölkerungen hatten oder haben. In Europa gibt es eine Stadt, nämlich London, die gehört zu den Städten mit den meisten Kameras der Welt. Ich glaube, alle anderen 9 sind chinesische Städte. Ja. Und da erkennt man, sieht man eben, die Engländer haben was anderes erlebt als die Deutschen. Sie hatten dieses Terrorproblem, den Konflikt mit Irland und so weiter und so fort. Während ein solches Ausmaß an Überwachung und Kameras in Deutschland, in Berlin undenkbar wäre, weil eben die Deutschen mit dem Dritten Reich und der DDR ganz andere Erfahrungen gemacht haben und ihnen die Freiheit in der Balance wichtiger ist als die Sicherheit. Bei den Chinesen ist es im Moment eher so, weil sie auch einen rasanten Aufstieg erlebt haben mit sehr viel Gaunern und Halunken, ist ihnen die Sicherheit und diese Stabilität noch wichtiger. Aber das muss ich nicht, das muss nicht immer so bleiben. Das kann sich auch ändern und Die Fragen zum Thema Datenschutz werden auch in einem Land wie China lauter.
Es gibt dazu ein ganz krasses Buch von Andreas Eschbach, NSA. Ich glaube, Nationales Sicherheitsamt heißt es. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich finde es ein ganz, ganz krasses Buch insofern, weil da beschrieben wird, wenn im Dritten Reich diese Möglichkeiten der Überwachung vorhanden gewesen wären und so Kamerasysteme schon da gewesen wären und vor allen Dingen auch das Thema, was du angesprochen hast, mit dem Überwachen des Bezahlens, der denkt das komplett zu Ende auch, wie man dann tatsächlich Menschen, die sich versteckt hatten, dadurch entdecken kann, die haben einen Algorithmus dahinter gelegt, wer kauft eigentlich verdächtige Dinge, wie zum Beispiel ganz viele Leitern oder Dinge, die man braucht, um Menschen zu verstecken und haben so dann wahnsinnig viele Menschen ausfindig machen können. Also es ist ein erschreckendes Buch, aber es ist auch ein total relevantes Buch meiner Ansicht nach in der heutigen Zeit.
Also es ist sicherlich wichtig, das mal in diese Richtung zu Ende zu denken, aber man darf nie die Ambivalenz vergessen. Man darf nie die Vorteile vergessen einer Technologie und muss eben daran arbeiten, die Risiken zu minimieren und die Vorteile weiter auszubauen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man dann in so eine Spirale kommt, wo man nur die negativen Möglichkeiten sieht, dann wird man einer solchen Entwicklung auch wiederum nicht gerecht. Und zum Beispiel ist das elektronische Zahlen hat dazu geführt, dass die Korruption massiv zurückgegangen ist, weil man eben Geldströme nachverfolgen kann.
Ja.
Auch ein großer Vorteil. Und man muss eben, und das wird vielleicht in China noch nicht in dem Maße getan, wie man das tun könnte, man muss eben diese Vor- und Nachteile offen diskutieren. Aber immerhin haben die Chinesen schon vorletztes Jahr das europäische Datenschutzgesetz fast 1:1 übernommen. Also da gab es auch schon einen Druck in der Bevölkerung. Allerdings, wenn man das Kleingedruckte liest, gilt das am Ende dann nur für die Firmen und die Kunden. Also die Kunden werden von den Firmen geschützt und der Staat darf dann immer noch alles. Der nimmt sich da natürlich noch fein raus. Aber es zeigt sich auch, das Thema kann man nicht komplett ausblenden. Das wird auch in einem Land wie China diskutiert.
Wie hast du denn das Gefühl, wird das von der Gesellschaft generell empfunden und wahrgenommen? Also ich kann sagen, als ich da war, ich fand es ein wahnsinnig gutes Gefühl, tatsächlich da einfach rumzulaufen und mich komplett sicher zu fühlen. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn man es anders kennt, ich war vor ein paar Wochen auch in Papua-Neuguinea und da denke ich mir, okay, wenn es dort so ein System geben würde, es wäre echt ein richtig gutes Gefühl, weil ich habe mich nicht sicher gefühlt und mir wurde gesagt, du kannst jetzt hier nicht, wenn es dunkel ist, alleine rausgehen, du kannst dich nicht frei bewegen. Ich bin in Südafrika groß geworden, 6 Jahre da gelebt und da ist auch das Thema der Sicherheit ein viel präsenteres, weil hier in München kann ich sagen, okay, ich kann halt an sich überall rumspazieren, das ist mal überhaupt kein Stress. Ich glaube, wenn eine Abwesenheit von Sicherheit vorhanden ist, dann ist natürlich auch das Bedürfnis danach ein ganz anderes.
Ja, also auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite will man auch nicht überwacht werden.
Ja.
Das ist eben das Dilemma. Das ist am Ende nicht sozusagen komplett aufzulösen. Aber es gibt eben eine sozusagen im Westen dann eine ausgereiftere Datenschutzbewegung, die dafür sorgt, dass man vielleicht Sicherheit bekommt und gleichzeitig die Daten auch geschützt sind. Aber das ist schwierig, weil wo Daten gesammelt werden, ist eben der Missbrauch auch möglich.
Du hast, ich meine, gut, das hängt natürlich dann auch sehr stark am politischen System, wie dann mit den Daten gearbeitet wird. Du hast das Thema Bezahlen angesprochen. Ich glaube, so, es läuft ja eigentlich so gut wie alles über WeChat. Ich glaube, 78% der Menschen, irgendwo habe ich gelesen, zwischen 16 und 64, nutzen die App. Wie ist dein Blick darauf? Also ich zum Beispiel bin eigentlich gar nicht, ich glaube, das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten geändert, aber ich war total aufgeschmissen ohne die App. Also ich konnte jetzt mir nicht ein Taxi bestellen. Es gab ganz viele Dinge, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann gar nicht am Leben teilhaben.
Also da ist es wirklich so, dass man gar nicht mehr die Wahl hat. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Die Läden nehmen noch Geld an, aber sie sagen, wir haben kein Wechselgeld. Und dann macht das Spiel keinen Spaß mehr, wenn man was für 20 Quai kauft und mit einem 100 Quai-Schein bezahlt und der Händler zuckt dann mit den Schultern. Das ist Es ist sehr angenehm natürlich, sehr einfach, sehr unkompliziert, aber man hat nicht die Wahl, das eine oder das andere zu tun. Die Zeiten sind vorbei. Im Grunde hat China sich direkt im Leapfrogging von der Cash-Gesellschaft in die digitale Bezahlgesellschaft gearbeitet, und im Grunde den Zwischenschritt der Kreditkarte und anderer Wege ausgelassen. Also das, wie gesagt, das sind einfach Dinge, die haben Vor- und Nachteile. Und das wird sich auch nie ändern. Und die Aufgabe steht darin, die Nachteile zu minimieren und die Vorteile auszuweiten. Und da gibt es sicherlich nicht unbegrenzten Spielraum in dem politischen Rahmen wie in China. Aber es gibt mehr Spielraum, als man von außen auf den ersten Blick vermuten würde.
Kannst du noch ein bisschen was zu der App sagen? Ich meine, es hat sich wirklich so angefühlt, als würde eigentlich das ganze Leben mehr oder weniger darüber gemanagt werden. Also ich habe das Gefühl, okay, die Sachen, wo ich in Deutschland halt meine 25 oder 50 Apps habe, wo ich sage, okay, dann hole ich mir meinen E-Scooter, oder dann habe ich mein LinkedIn, dann habe ich mein WhatsApp, dann habe ich mein Bezahlsystem, dann habe ich alle Sachen. Das ist ja alles konzentriert
in einer App. Das hast du damit auch gut zusammengefasst. Das ist genau so. Und bis hin zu der Corona-App, die man dann gebraucht hat während der Covid-Krise. Ja, im Grunde alle Vorgänge, die es so gibt, werden über diese App abgewickelt.
Das ist schon krass. Ja.
Und sie ist schon viel einfacher und ausgereifter als was wir von WhatsApp oder X oder Facebook oder anderen Apps kennen. Sie ist auch viel stabiler, viel intuitiver. Das muss man schon sagen. Das ist eine große, das ist ein großer Schritt in den Social Media. Aber wie gesagt, wer da keine Lust drauf hat, der hat ein Problem.
Ja, wollte ich gerade fragen, was machen denn eigentlich die anderen 22% so? Also
Die gehen vielleicht nicht vor die Tür oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch einen Wettbewerber, der ähnlich gut ist, Alipay. Mhm. Das muss man noch sagen, die sind die beiden zusammen. Aber das sind sozusagen Bedingungen, wo dann einfach ein starker Staat sagt, könnt ihr knicken mit dem Bargeld, das machen wir jetzt so. Und auch diese Entscheidung vom Staat ist ambivalent, weil sie natürlich, ich sage mal, für die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, aber der Staat auch genau weiß, wann wer wie wo sein Geld hinschiebt, wann wer wie was kommentiert, welche Fotos von A nach B gehen und so weiter und so fort.
Lass uns da mal tiefer über den Staat sprechen, vor allen Dingen auch mit Blick auf deine Arbeit, weil es ja schon interessant von dir ist zu hören, okay, wie kannst du dort arbeiten, wie frei kannst du dich bewegen, wie offen kannst du tatsächlich auch über die Vorgänge in dem Land berichten, welche Zugänge werden dir auch ermöglicht? Und ich meine, du musstest ja vermutlich über die Zeit, die du da warst, erstmal vermutlich halbwegs mühsam dein Netzwerk aufbauen, wirst jetzt ein Bombennetzwerk haben, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit in deinen Alltag, in deine Arbeit.
Naja, ich bin ein bisschen ein Sonderfall, dadurch, dass ich schon so lange da bin, finde ich natürlich immer einen Weg, an Informationen ranzukommen, oder finde jemanden, der einen kennt, der dann wiederum mich kennt. Viel schwieriger ist das für die Kollegen, die ja in der Regel aus Deutschland dann für 4 Jahre kommen, wenn's gut läuft. Manche bleiben sogar nur 3 Jahre. Die haben natürlich sehr, sehr große Schwierigkeiten, ne? An ihre Informationen zu kommen, die Dinge zu durchschauen. Und da würde man sich auch durchaus noch sehr viel mehr Transparenz wünschen. Zum Beispiel beim Thema Xinjiang. Mhm. Ich kann eben im Westen, in so einem Fall, kann ich mit einem Richter sprechen. Ich kann mit einem Staatsanwalt sprechen, mit einem Anwalt, mit einer NGO, mit einer Zeitung, mit einer Bürgerinitiative, und kann mir sozusagen dann aus den verschiedenen Blickwinkeln ein hoffentlich einigermaßen unabhängiges Bild schaffen. Das funktioniert ja in Deutschland auch nicht immer so, wie man sich das wünschen würde. Aber es ist viel wahrscheinlicher. In China ist es oder ist es eben so, dass es sehr viel schwieriger ist. Und zum Beispiel zu Xinjiang kann ich gar keine qualifizierte Stellung nehmen, weil ich gar nicht weiß, was da wirklich los ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und das ist eben, ich sage mal, schon ein Nachteil einer stark gesteuerten zentralisierten Gesellschaft mit einem Einparteiensystem.
Dir wird manchmal, wenn man so online über dich liest, so ein bisschen vorgeworfen, dass du ein zu China-freundliches Bild hättest, vor allen Dingen, wenn man sich die Außenpolitik der Chinesen anschaut, vor allen Dingen, und da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, die Außenpolitik zum Beispiel im afrikanischen Raum. Ist das was, einfach mal provokant gefragt, wo du sagst, okay, du musst auch ein bisschen China-freundlich sein?
Dieses Thema der Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit ist für mich keine Kategorie, sondern ich versuche ja das, was ich erzähle und berichte, zu belegen mit Fakten, mit Zahlen, mit Entwicklungen. Das kann man auch ganz gut. Und die einen finden das zu China freundlich, die anderen finden das gleiche Stück zu China kritisch. Also das ist wirklich keine Kategorie, die mich interessiert, sondern mich interessiert natürlich, dass ich möglichst es hinbekomme, eine Entwicklung so zu beschreiben, wie sie dann auch ist, und man im Nachhinein vielleicht sagt, na ja, das war jetzt so falsch nicht, und mich interessiert im ersten Schritt überhaupt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde oder ob China gut wegkommt oder nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch stärker lernen, zwischen dem zu trennen, was wir uns wünschen, und dem, was wirklich Realität ist, und auch den Spielraum realistisch einschätzen, in dem sich die Dinge entwickeln können. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen durcheinander geworfen. Die Wünsche sind sehr ehrenwert. Ich wünsche mir auch oder kann mir auch wünschen, dass Taiwan ein völlig unabhängiger Staat ist. Ich habe da auch nichts dagegen. Aber wenn ich mir einerseits die chinesische Geschichte anschaue und die Weltpolitik, wo es jetzt noch 12 Staaten gibt, die diplomatische Beziehungen mit Taiwan haben, alle anderen folgen dem Ein-China-Prinzip, dann muss ich sagen, sind die Chancen, ob ich mir das wünsche oder nicht, nicht sehr hoch. Das ist einfach so. Ja. Und ich denke, also ich möchte gerne daran gemessen werden, dass man in 3 Jahren dann mal zurückschaut und sagt, na ja, die Einschätzung war so falsch nicht. Wenn das dabei rauskommt, dann bin ich zufrieden. Und ob das dann freundlich oder unfreundlich ist, mich interessiert es einfach nicht.
Ja, aber ich höre da ganz klar raus, ich meine, da hat auch meine Frage in abgezielt, dass du da wirklich komplett entspannt, unabhängig berichten kannst. Und wenn mal was sehr kritisch, auch systemkritisch ist, dann ist das für dich in deinem Leben dort unproblematisch.
Naja, ich habe natürlich als Ausländer einen viel, viel größeren Spielraum als die chinesischen Kollegen. Die müssen sich natürlich eng an die Rahmenbedingungen halten. Meine journalistischen Produkte werden ja praktisch ausschließlich im Westen veröffentlicht. Mhm. Das ein oder andere Buch wird dann auch in Chinesisch veröffentlicht. Das ist dann auch deutlich dünner als das Original. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Selbst bei so Themen wie Shenzhen. Aber das ist ja auch ein ganz schönes Dokument, weil dann kann man mal vergleichen, was denn noch drin geblieben ist, was rausgegangen ist. Und da können sich ja dann später mal auch Historiker mit beschäftigen. Aber als Ausländer hat man grundsätzlich einen größeren Spielraum. Das muss man ganz klar sagen. Und muss gleichzeitig auch sagen, der Spielraum ist aber natürlich nicht so groß wie im Westen, wo man sich ja praktisch alles erlauben kann.
Ja, ah, das ist total spannend mit dem Buch, was du da erzählt hast. Also wäre total interessant, das mal nebeneinander zu legen und zu sehen, was streichen die dir alles. Ich hatte mit Markus Gabriel ein sehr interessantes Gespräch dazu, deutscher Philosophieprofessor, der gemeint hat, er hat einige Anfragen bekommen, nach China zu gehen. Ich meine auch irgendwo mal, vielleicht hat er mir das sogar erzählt, gehört zu haben, dass es mehr Professoren in China gibt, die über deutsche Philosophie dozieren, als wir in Deutschland haben über deutsche Philosophie, was ich spannend fand, weil er auch viel darüber gesprochen hat und meinte so, er findet es fast ein bisschen naiv, wie wenig wir uns mit China auseinandersetzen, wenn man sich anschaut, wie viel die sich mit uns auseinandersetzen. Aber er hat zu mir gesagt, er ist nicht nach China gegangen, weil er sich nicht so frei fühlen würde und weil er das schon sagt, okay, da wäre eine gewisse Beklemmung mit dabei.
Aber das ist doch seine Entscheidung, die kann man doch respektieren.
Ja.
Das finde ich doch, finde ich absolut in Ordnung. Es ist ja niemand gezwungen, nach China zu gehen. Andere Philosophen beschäftigen sich ihr Leben lang mit den Unterschieden der chinesischen und der westlichen Philosophie. Warum haben die einen Begriffe für bestimmte Phänomene und die anderen nicht? Super spannendes Thema. Ein ganz interessanter Austausch. Die Franzosen sind da stärker als die Deutschen. François Julien, dessen Bücher kann ich wirklich nur empfehlen. Da lernt man in der Beschäftigung mit der Philosophie einer anderen Kultur auch sehr, sehr viel über die eigene Kultur. Mhm. Das ist auch ein Weg, ja. Zu sagen, dazu sollte man aber da schon mal hinfahren und sich eben mit den Kollegen vor Ort austauschen. Ich kann beide Wege respektieren. Das ist ja, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja. Ich fand es bei ihm auch spannend, so wir hatten auch darüber gesprochen, er meinte so, überleg mal, wie viele Menschen du kennst, die Chinesisch sprechen können. Und wenn man sich das mal bewusst macht und sich überlegt, okay, krass, wie wenige es tatsächlich sind, meinte er auch, okay, wir müssen uns schon natürlich irgendwo die Frage stellen, warum das so ist und wann sich das am besten mal ändern sollte, um tatsächlich einfach auch besser zu verstehen, was da auf uns zukommt und vor allen Dingen auch das Ganze über Sprache zu verstehen. Ich fand es toll mit Fridtjof, den wir beide kennen, der uns auch zusammengebracht hat, durch Peking zu fahren in der U-Bahn und er hat mir die Zeichen erklärt und die Bedeutung dahinter und ich fand es wahnsinnig faszinierend, einfach zu verstehen, okay, was die tatsächliche Symbolik dahinter ist. Ich würde gerne viel, viel tiefer da eintauchen und gleichzeitig hat er auch gesagt, okay, das ist halt schon eine große Lebensaufgabe, Chinesisch zu lernen, meinte Markus Gabriel auch, also schon nicht einfach natürlich.
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Hürde, die Sprache. Aber es wird natürlich so sein, dass schon in absehbarer Zeit diese Hürde niedriger werden wird, dadurch, dass man einen Knopf im Ohr hat. Und dann wird das simultan alles in die jeweils andere Sprache übersetzt. Da kann man dann immer noch sagen, da fehlen die Nuancen. Aber die KI ist ja dann auch in der Lage, sich auf den Duktus der einzelnen Menschen einzustellen, also mit dem zusammen zu lernen. Da werden die Hürden sicherlich geringer, niedriger werden. Und das macht die Auseinandersetzung nochmal spannender. Und wir dürfen halt nicht vergessen, China war mal eine Weltmacht, bis ziemlich genau vor 200 Jahren mit 30% Anteil an der Weltwirtschaft. China gibt es seit 2021 vor Christus. Ja, da war Konfuzius schon 150 Jahre tot und das Yin und Yang war schon erfunden. Seitdem gibt es das Land als Staat. Dann hatten sie 150 Jahre Pleiten, Pech und Pannen oder 200, je nachdem, wo man ansetzt. Mhm. Und jetzt kommen die in gewisser Weise, das ist zumindest die Sichtweise der Chinesen, kehren sie zur Normalität als Weltmacht wieder zurück. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass sie im vergangenen Jahr mit 18% Anteil an der Weltwirtschaft 30% des Wachstums der Weltwirtschaft erzielt haben, trotz der großen wirtschaftlichen Probleme. Und wenn man dann weiß, dass das Land eine noch relativ niedrige Produktivität hat und ein Pro-Kopf-Einkommen durchschnittlich auf dem Niveau von Bulgarien, dann kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, dass die wahrscheinlich noch viel wichtiger werden.
Ja, voll.
Und jetzt haben sie sich mit den anderen Aufsteigerländern zusammengeschlossen. Die Truppe nennt sich BRICS und hat sich gerade vor wenigen Tagen dann noch um wichtige Länder vergrößert. Also das ist ein Faktor, vor allem BRICS jetzt, also Brasilien, Russland, klammern wir gerade mal aus, Indien, China, Südafrika, jetzt kommen noch einige andere Länder dazu. Das ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen, weil die wirtschaftlich schon stärker sind als die G7-Staaten.
Ja.
Das heißt, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, und da rede ich nicht nur über Wirtschaft, da rede ich auch über Normen, da rede ich auch über Werte, müssen wir wissen, wie die anderen ticken, was die wollen und was die nicht wollen. Weil nur so können wir uns in diese neue Weltordnung mit einbringen, wenn die neuen Werte ausgehandelt werden. Und die werden ausgehandelt neu. Da müssen wir von ausgehen. Das heißt, je früher wir und je mehr wir uns mit China beschäftigen, desto größer ist die Chance, dass wir unsere Werte und unsere Vorstellung des Zusammenlebens in diese neue Weltordnung, ist ja eine epochale Entwicklung, die gerade entsteht, mit einbringen können. Früher hat uns der Tisch gehört, wo die Weltordnung ausgehandelt wurde. Und wir haben bestimmt, der Westen, wer da sitzt und wer da nicht sitzt und wer da sitzen darf und nicht sagen darf und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich jetzt Geschichte und es entsteht jetzt tatsächlich eine multipolare Weltordnung. Und deswegen würde ich sagen, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als nach China zu fahren und uns mit China zu beschäftigen. Schon alleine aus dem Grund, dass wir Wege finden müssen, wie wir unsere Vorstellungen eben gegen die anderen Interessen der Aufsteiger verteidigen oder man kann es auch konstruktiver formulieren, wie wir unsere Vorstellungen in einen Konsens, in einen globalen Konsens mit einbringen.
Ich fand es wahnsinnig wertvoll in deinen Büchern, wie du das rausgearbeitet hast, dieses Zusammenspiel aus Werten und Wirtschaftlichkeit, wo du auch aufgezeigt hast und sagst, okay, die Chinesen bieten schon auch immer mal wieder an zu sagen, ja, investiert mit rein und wenn ihr mit rein investiert, dann könnt ihr natürlich auch anders mitreden. Aber wenn ihr nur über Werte sprechen wollt, ohne gleichzeitig irgendwie wirtschaftliches Engagement zu zeigen, dann hören wir vielleicht anders zu. Also das fand ich wirklich, und du hast da auch ganz tolle Beispiele gegeben.
Das habe ich ja auch versucht in dem neuen Buch China to Go. Da habe ich ja dann mal 100 Kurzgeschichten gemacht, so jede 5 Minuten. Da kann keiner mehr sagen, er hat keine Zeit dazu. Die kann man auch in unterschiedlicher Reihenfolge lesen. Da habe ich mal versucht, so einen Kaleidoskop von verschiedenen Blickwinkeln mal aufzuzeigen. Am Ende entsteht hoffentlich doch ein komplexes neues Bild, weil die Geschichten, war relativ viel Arbeit, sind alle irgendwie miteinander verzahnt und fügen sich dann zu einem Bild, das uns im besten Falle ein wenig mehr hilft, die Chinesen zu verstehen, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, wie sie sozusagen ticken, und wir uns dann besser darauf einstellen können.
Ja.
Weil der Vorwurf war bei mir immer, ich schreibe immer so dicke Bücher, ich habe keine Zeit, dünne Bücher zu schreiben, sozusagen. Die ganz Jungen sagen, puh, 300 Seiten, die Alten wollen auch nicht mehr so dicke Bücher lesen, habe ich das jetzt mal versucht, mit ganz knappen Geschichten hinzukriegen. Und das geht übrigens auch. Und das Ding ist jetzt auch schon wieder in den Bestsellerlisten. Also das Interesse, und das finde ich auch ganz spannend, das Interesse an dem Thema China ist da.
Das ist
die Leute total wollen was drüber wissen.
Ja.
Die Leute wollen nicht diese Klischees. Sie wollen nicht dieses Bashing. Sie merken, da stimmt was nicht. Dafür haben die Leute ein ganz gutes Gefühl. Nicht nur übrigens beim Thema China, sondern auch bei vielen anderen Themen. Und das merke ich auch immer wieder bei meinen Vorträgen. Wenn man den Leuten etwas erklärt und ihnen die Chance gibt, sich ihre eigene Meinung zu bilden, also ihnen nicht von vornherein sagt, was sie denken sollen, dann entsteht eine Offenheit. Und dazu muss man halt die Sachen auch einfach erklären, sodass man sie nachvollziehen kann und den Leuten einfach die Chance geben zu sagen, ja, das finde ich richtig, das finde ich nicht richtig. und nicht dazu nicht davon auszugehen, dass sie das alles vorgekaut haben.
Ja. Also ich kann das nur bestätigen, so wenn wir Veranstaltungen machen und sagen, hier gibt es eine Masterclass zum Thema China, die Resonanz da drauf ist tatsächlich einfach richtig, richtig groß. Es wurde ja auch bei Lanz und Precht viel über dich gesprochen und da hat man auch gemerkt, ich glaube, das waren einfach von den Einschaltquoten her, die waren einfach top, weil dieses Thema einfach, ja, ein Rieseninteresse
erzeugt.
Das
muss man sich mal vorstellen, da unterhalten sich zwei Menschen ohne irgendeinen Schnickschnack 45 Minuten über China und das schauen über 2 Millionen Menschen sich in YouTube.
Ja.
Also das ist doch ein Beleg für die Offenheit der Menschen.
Ja.
Und im Übrigen auch ein Beleg dafür, dass sie nicht nur kleine Clips konsumieren und nicht nur irgendwelche Schnipsel haben wollen und so weiter und so fort, sondern dass sie an diesen großen Zusammenhängen durchaus interessiert sind. Und das ermutigt mich schon irgendwie zu sagen, ja, dann lohnt es sich vielleicht doch weiterzumachen.
Ich finde das interessant und gleichzeitig auch ein bisschen traurig, dass sich das auf Audio verlagert hat. Also ich habe auch das Gefühl, die Bereitschaft, sich mal irgendwie einen 2,5 Stunden Podcast anzuhören, ist ziemlich hoch, ist auch überraschend hoch. Und du sprichst über die dicken Bücher. Also ich will an der Stelle mal eine Lanze brechen, weil ich sagen muss, dass ich deine, finde ich, gar nicht so dicken Bücher mit Riesengewinn gelesen habe. Also wenn ich mir die Frage stelle, okay, so wie kann man ein gutes, aufgeklärtes Bild über China bekommen, was ja eine relevante, wichtige Frage ist, empfehle ich immer deine Bücher, weil ich das Gefühl habe, okay, das, was du da beschreibst, ist sehr umfassend und ist ein ganz toller erster Einblick zu sagen, okay, wenn ich China gut verstehen möchte, dann würde ich Zukunft China lesen. Also das ist wirklich eine absolute Empfehlung und da finde ich es auch schade zu sagen, okay, nicht wie bei einem Podcast, ich höre mir mal 2,5 Stunden an, aber meide diese 300 Seiten, sondern nee, geh da mal rein, weil das ist wirklich wertvoll und wichtig.
Also bei mir rennst du oft die Türen ein, aber das mit dem Lesen langer Texte wird doch immer schwieriger.
Wird's auch,
Podcast kann man ja auch heimlich ein bisschen schneller stellen. Aber es gibt einen Ausweg, ich habe die letzten Bücher alle selbst eingesprochen. Das sind dann 14, 15 Stunden, aber das kann man sich ja in kleinen Portionen aufteilen und das ist sehr viel Arbeit, die selber einzusprechen. Aber ich habe es eben aus genau dem Grund doch gemacht, um den Pendlern, den Leuten, die jetzt dann auch keine Zeit haben, Bücher zu lesen, das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Leute müssen ja lange arbeiten, commuten, also pendeln dann lange, dann kommen sie nach Hause, müssen ihren Haushalt machen, dann sind sie müde. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass sie nicht wollen, sondern oft ist ja im Alltag keine Zeit. Und wenn man halt, wenn man das aufs Ohr steckt, dann kann man eben auf dem Fahrrad, im Auto, in der U-Bahn, kann man dann zumindest diese Zeit überbrücken und sich das anhören.
Und wer den Luxus hat, auch sich mal hinzusetzen und zu lesen, aber es auch gerne auditiv hat, dem kann ich aus lerntheoretischer Sicht auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn man nur hört, bleibt bei den meisten weniger hängen, als wenn man liest. Aber man kann das kombinieren. Man kann tatsächlich, und das trainiert auch die Lesefähigkeit, das Ganze auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen und gleichzeitig mitlesen. Dann hat man auch eine höhere Geschwindigkeit. Da bleibt mehr hängen.
Also das sich aber ist nach einem anstrengenden Abend an.
Aber es ist, wenn man das Ziel hat zu sagen, da soll viel hängen bleiben und man hat auch ein Interesse daran, Informationen irgendwie zügiger aufzunehmen, ist das ein ganz schöner Hack. Du hattest über die Simultanübersetzung gesprochen. Ich war in Shanghai in einigen Meetings im letzten Jahr und da ging das schon. Eine Sache, die mir allerdings aufgefallen ist, da wollte ich auch mal deine Einschätzung zu hören, das fand ich sehr interessant, wenn man sich Meetingkulturen anschaut. Da gab es einen langen Monolog aneinandergereiht an den vorherigen Monolog, weil die gesagt haben, okay, wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, uns zu unterbrechen. Und ich habe da ganz lange einfach gefühlt eine Rede nach einer Rede nach einer Rede gehört, wo ich dachte so, okay, ist ja Wahnsinn. Also mich würde es in den Wahnsinn treiben, wenn ich den ganzen Tag Meetings in dieser Form hätte, aber wie nimmst du das wahr? Also
es gibt es unterschiedlich. Es gibt das eine und das andere in diesem großen Land. Oft ist es so, dass sozusagen je feierlicher die Veranstaltung ist, je weniger man sich kennt, desto mehr bleibt man sozusagen an seinem eigenen Text kleben. Auch je älter der Kader vielleicht, das ist auch nochmal ein Thema. Aber dann gibt es in Shenzhen, gibt es auch Meetings, wo man sagt, ja, das ist jetzt wie in Kalifornien. Das ist kein großer Unterschied. Man muss ja auch sagen, nur mit langen Reden schafft man keine Innovation. Und wenn man sich mal anguckt, ein Unternehmen wie Huawei zum Beispiel, die ja in verschiedenen Bereichen sehr, sehr weit vorangekommen sind, ein anderes Unternehmen, Tencent, oder DJI mit den Drohnen. Tencent ist einer der größten Gaming-Hersteller und eben die Firma, die WeChat erfunden hat. Das kriegt man ja nicht hin durch Sonntagsreden.
Ja.
Also ist das schon ein Beleg dafür, dass die schon dann Formen und Zeiten haben, wo sie sich anders unterhalten, als das, was du vielleicht erlebt hast, was vielleicht auch ein bisschen eine Feierlichkeit hatte, vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass man unter Umständen dem Ausländer gegenüber den Ausländern gegenüber höflich sein wollte, keine Ahnung. Und es gibt auch einfach Veranstaltungen, da will man auf Nummer sicher gehen.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer. Und da sagt man, okay, wir müssen die Veranstaltung jetzt machen. Jeder liest seinen Text, dann gehen alle nach Hause und fertig.
Ich fand auch interessant, wie das Thema Alkohol da mit reingespielt hat. Friedhof hatte mir das schon auch so ein bisschen erklärt, dass dann konsumiert wird, um einfach auch, dass da gewisse Hüllen fallen. Natürlich auch ein bisschen, um zu sehen, wie der andere seinen Alkohol halten kann. Aber um dann vor allen Dingen auch sagen, okay, dann ist man mal entspannter, ist ein bisschen lockerer und dann kann man Geschäfte machen. Aber wie viel Hochprozentiges da getrunken wurde, fand ich schon krass.
Ja, auch da gibt's solche und solche. Also es gibt durchaus eine große Bewegung, nicht mehr so viel zu trinken. Es gab auch eine Antikorruptionswelle, wo man gesagt hat, also bei öffentlichen Dinnern jetzt bitte nicht mehr. Das hat dann dazu geführt, dass im Weinglas ein halber Finger Wein drin war, den man dann gesucht hat. Und es wurde auch immer nur so ein halber Finger nachgegossen. Im Norden trinkt man anders als im Süden. Also das darf man auch wiederum nicht pauschalisieren. Ist ärgerlich, aber es ist halt komplex.
Ja. Was würdest du sagen, Frank, wie es dir gelingt? Ich meine, die Innovationsgeschwindigkeit in China ist ja immens. Wie gelingt es dir da, einen Überblick zu behalten? Was sind deine wichtigsten Quellen? Also ich meine, ich finde es eine irre Herausforderung.
Ich muss halt ständig, weil es ja, ich bin ja nicht nur auf eine Branche spezialisiert, ich muss halt ständig schauen, lesen, mit Leuten sprechen, Trends evaluieren, schauen, ist das, ja, das ist zwar eine tolle Idee, aber setzt sich die auch durch? Jetzt zum Beispiel eine spektakuläre Entwicklung ist, dass sie jetzt einen Transrapid bauen in einer Vakuumröhre, der also schnell fährt, wie ein Flugzeug fliegt, zwischen 800 und 900 Stundenkilometer. Da bauen sie jetzt eine Strecke zwischen Hangzhou und Shanghai. Ist das ein Hirngespinst? Ist das alltagstauglich? Muss man dann eben schauen. Aber das ist natürlich in einem so großen Land ungeheuer schwierig, da mitzuhalten. Und immer wieder werde ich auch von Entwicklungen überrascht, wo ich mir denke, ja, Zwie, die haben jetzt 10 Jahre geforscht. Keiner mitbekommen, also ich zumindest nicht. Und plötzlich kommen die mit einem bahnbrechenden Ergebnis. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man in der Tendenz die dann auch gerne mal, wenn sie was ausprobieren, belächelt. Ich kann mich noch gut erinnern, BYD, die jetzt mehr Autos herstellen, E-Autos als Tesla, als die ihre ersten Autos gebaut haben, ich würde mal sagen, das ist mehr als 15 Jahre zurück, da hatten die haben vorher so Laptop-Batterien und Handy-Batterien. Da hatten die so einen Kofferraum voll mit so Laptop-Batterien. Die hatten sie mit so komischen Kabeln zusammengeklemmt. So, das Auto war hässlich. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber das Auto fuhr. Ja gut, da haben natürlich die deutschen Autobauer die Nase gerümpft und haben gesagt, ja gut, die spinnen, die Römer. Und da muss man dann eben auch ein Gespür entwickeln, zu sagen, naja, also das ist jetzt schon ein bisschen verwegen. Die sind eigentlich so professionell und so systematisch, dass da was draus werden kann. Auf jeden Fall muss die Botschaft lauten, wir müssen viel, viel mehr als früher in diese Richtung schauen, wenn es um das Thema Innovation geht, weil es eben weil es eben Entwicklungen sind, wie man jetzt in der Autoindustrie sieht, die für uns eine zentrale Rolle spielen, auch früher oder später.
Aber das heißt, für dich ist es dann auch eine Mischung aus einfach viel Reisen, viele Gespräche führen, viel nachlesen, viel recherchieren. Hast du irgendwie so 1, 2, 3 Top-Quellen, die du auch empfehlen kannst, wo du sagst, okay,
Nein, also außerdem, nein, das ist schwierig. Natürlich gibt es ganz vernünftige Medien, also die South China Morning Post in Hongkong halte ich immer noch für sehr gut, Tsai Xin. Das ist chinesisches Wirtschaftsmagazin, das einigermaßen unabhängig ist, halte ich auch für sehr gut. Aber dann muss man halt so ein bisschen wie der Wal durchs Plankton sich pflügen und gucken, was hängen bleibt.
Okay, was ist gerade dein großes Projekt? Worauf darf man sich bei dir freuen? Gibt's ein Buch, an dem du arbeitest? Oder was sind gerade deine großen Themen? Was wird dich groß in 2024 beschäftigen?
Na, wahrscheinlich wird mich beschäftigen die Verfilmung des Buches Shenzhen für Arte. Das ist ein Projekt, das wir jetzt in Angriff nehmen. Und da bin ich sehr gespannt, weil man das natürlich filmisch anders erzählen muss als in einem Buch. Und das Buch ist ja, das Shenzhen-Buch ist jetzt auch schon 3 Jahre alt, hat sich auch wieder viel verändert. Inzwischen fliegen da unbemannte Drohnen mit Passagieren im Alltagsverkehr. Der Bahnhof oder der Flughafen für diese Drohnen ist gerade fertiggestellt worden Ende letzten Jahres. Also da gibt es viele neue Entwicklungen und da bin ich natürlich sehr gespannt darauf.
Ja, die Stadt, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass mich die Stadt einfach sehr fasziniert hat und ich fand es insofern auch spannend. Ich habe dein Buch gelesen, bevor ich hingereist bin und habe dann natürlich auch einen guten Blick auf gewisse Themen gehabt. Aber vielleicht kannst du an der Stelle mal erzählen, wie häufig du hinreist und wie du dann auch da dich durch die Stadt bewegst, was die Sachen sind, die dich da am allermeisten faszinieren und einfach nochmal ein bisschen das Gefühl transportierst, was du dadurch deine wahnsinnig facettenreiche Recherche auch
mitnehmen. Ich glaube, man darf nicht zu viel planen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Man muss sich so das ist ein bisschen wie eine Reise, man sagt, ich reise jetzt durch Südamerika, ich habe ungefähr eine Idee, wo ich hin will, aber am Ende passiert was ganz anderes. Und ich glaube, die Stärke eines solchen Buches ist eben, dass man nicht vorher einen Plan macht, ein bisschen Struktur muss man natürlich haben, aber dass man dann, wenn man was Neues erlebt, dann entscheidet, auch abzubiegen. Zu sagen, ja, das ist viel spannender, das andere habe ich mir spannender vorgestellt, ist nicht so toll. So dass man nicht in die Situation kommt, dass man einfach nur so durchdekliniert und im Grunde irgendwo hinfährt und schon seine Meinung gefertigt hat, gefestigt hat und jetzt nur noch Belege dafür sucht. Ja. Also am Ende ist es, man muss neugierig und offen bleiben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und am Ende kommt zumindest bei mir ein ganz anderes Buch raus als das ich mir vorgestellt habe.
Wie ist denn das bei dir eigentlich? Kommt ein Verlag auf dich zu und sagt, hier ist ein Thema, das ist interessant, willst du was darüber schreiben oder setzt du dich hin und sagst, okay, du willst jetzt in dieses Thema tief rein und gehst dann auf den Verlag zu und
Das ist mal so und mal so. Also mal hat der Verlag gesagt, das ist eigentlich jetzt ein Thema, das liegt in der Luft. Mal sage ich, bei Shenzhen war es so, dass natürlich der Verlag jetzt nicht auf die Idee kam, ein Buch über Shenzhen zu schreiben, sondern ich gesagt habe, das müssen wir jetzt machen, das dann erklärt. Da war dann auch die Frage, kann man so ein Buch eigentlich Shenzhen nennen? Das ist ja erstens ein unbekanntes, zweitens ein fast unaussprechliches Wort. Aber es hat dann doch irgendwie funktioniert und es ist ja auch wieder ein Bestseller geworden. Und die Leute haben es gekauft, die Leute haben es gelesen. Aber da gibt es nicht nur eine Richtung. Das entsteht in der Zusammenarbeit mit dem Verlag.
Welcher Aspekt deiner Arbeit, ich meine, deine Arbeit ist ja doch ziemlich facettenreich, macht dir am allermeisten Freude? Also was passiert an einem Tag oder einer Woche, wo du sagst, okay, das ist jetzt Leidenschaft pur, da freust du dich einfach noch mehr drauf als die sonstigen Dinge, die du machst?
Naja, im Grunde zwei Worte entdecken und aufschreiben. Okay. Das sind die zwei Vorgänge, die mir am meisten Spaß machen. Weil das Entdecken ist natürlich sowieso spannend. Aber das Aufschreiben ist nicht minder spannend, weil ich muss es ja dann verstehen. Und ich muss es erklären. Und manchmal ist das Entdecken einfacher als das Aufschreiben.
Das kann ich selbst. Wie ist es gewesen mit Blick auf die Außenpolitik, die du dir ja auch sehr genau angeschaut hast? Also vielleicht können wir das in zwei Strängen uns einschauen. Ich glaube, einmal ist es immer noch interessant, von einem Experten mal erklärt zu bekommen, was es eigentlich mit der neuen Seidenstraße auf sich hat, was da so ein bisschen die Ambitionen dahinter sind und vor allen Dingen auch, was das überhaupt für ein Projekt ist, plus die Frage, vor allem mit Blick auf die Außenpolitik im afrikanischen Raum. Bist du da auch viel rumgereist? Hast du dir da einige Projekte angeschaut?
Ich habe ja ein Buch geschrieben, zusammen mit meinem Bruder, der Afrika-Boom, wo ich mir genau angeschaut habe, auch die Rolle Chinas in Afrika. Da habe ich auch einen Film drüber gemacht fürs ZDF. Ganz früh, als das Thema noch gar nicht so in aller Munde war. Ja, das ist natürlich hochspannend, sich sowas vor Ort dann auch anzuschauen.
Ja, also geht mir selber auch so, ja.
Und den Alltag sich anzugucken und dann zu lernen, ja gut, unter Umständen ist man ein bisschen reserviert gegenüber den Chinesen, aber eine Straße ist eine Straße ist eine Straße, wenn ich vorher in einem tropischen Land über einen Feldweg gefahren bin mit meinem Fahrrad unter Umständen, mit wenig Luft. Und da regnet es eben dreimal am Tag und plötzlich ist die Straße geteert. Dann ist das ein doch ziemlich signifikanter Unterschied für mein Leben.
Auf jeden Fall.
Und dann sage ich erstmal, die Straße haben die Chinesen gebaut. So. Und da interessiert mich dann nicht, ob die Straße unter Umständen aufgrund von Korruption überhaupt entstanden ist. Mhm. Das ist dann erst die zweite Ebene. Also da muss man das eben auch wieder in der Differenziertheit sehen. Und eines muss man sagen können, die Chinesen oder die aufsteigenden Länder besser, wenn sie nach Afrika kommen. Es sind ja nicht nur die Chinesen, auch die Inder sind sehr aktiv. Sie bringen halt Lösungen für die Probleme der Afrikaner und nicht Lösungen. Und wir neigen ein bisschen dazu, Lösungen für unsere Probleme nach Afrika zu bringen.
Ja.
Und das ist eben schon, das ist ein Unterschied. Und da wird man sich im einen Fall dann eben sehr schnell einig und im anderen Fall wird es halt schwieriger.
Ich finde es trotzdem interessant. Ich meine, ich habe, glaube knapp 16 afrikanische Länder auch angeschaut und habe das auch viel unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie die Aussagen der führenden Politiker mit Blick auf, wie sie sich zu China äußern, natürlich, weil da auch gewisse Abhängigkeiten vorhanden sind, ist ja ganz klar, und die Aussagen der breiteren Bevölkerung auseinanderklaffen. Also ich war zum Beispiel in Äthiopien und bin dann mit dem Zug da in die Richtung Djibouti gefahren, habe mir das mal angeschaut. Einiges jetzt in Senegal mir auch angeschaut, im Westen mal und einfach in unterschiedlichen Ländern, um da unterschiedliche Perspektiven zu bekommen. Und dann natürlich die Frage, okay, wie wird das hier gesehen, der chinesische Einfluss? Und da muss ich schon sagen, sind die Stimmen kritischer als die, und das ist ja ganz offensichtlich, die du dann da auf den obersten Ebenen hörst, die natürlich ein Interesse daran haben, dass da weitere Projekte, vor allen Dingen im Infrastrukturbereich, in den afrikanischen Raum gebracht werden.
Ja, das ist ja auch nachvollziehbar, vor allem wenn es um Themen geht, wo die normale Bevölkerung nichts von hat. Mhm. Also wenn es um eine Zuglinie geht, die zu einer Eisenerzmine geht, so. Da sagen die Leute natürlich, was haben wir davon? Wenn da jetzt noch 10 Bahnhöfe dazwischen gebaut werden und zwischen den Güterzügen auch ein Personenzug fährt, sieht die Sache schon anders aus. Wir haben es ja im 19. Jahrhundert erlebt, was Bahnhöfe für die Entwicklung eines Landes und für die Entwicklung von Dörfern und Städten bedeutet. Das ist natürlich in Afrika heute nicht anders. Aber wenn es darum geht, nur die Bodenschätze mitzunehmen und nicht zu veredeln in Afrika, keine Arbeitsplätze zu schaffen, dann sind die Leute natürlich zu Recht auch unzufrieden,
ja,
und müssen ihren Politikern Druck machen.
Ja. Also ich fand das Bild, was du in deinem Buch dazu gezeichnet hast, sehr spannend, weil du gesagt hast, das ist eher eine Beziehung, wenn man sich China-Afrika anschaut, in Form von, okay, ich gehe zu meiner Bank und natürlich gibt es Interessen in beide Richtungen, aber es ist eine andere Begegnung in Form von einer Geschäftsbeziehung, als wir Europäer das gemacht haben. Und das, finde ich, ist echt wichtig mitzunehmen, weil wir schon sehr gut darin sind, schnell mal die Moralkeule rauszuholen und
ja, und auch ein bisschen die Regel und die Ausnahme. Natürlich übernehmen sich bestimmte Länder und gehen dann pleite und werden abhängig von China und müssen dann umschulden und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich inzwischen ziemlich genau untersucht worden, auch von amerikanischen Wissenschaftlern, dass das eher die Ausnahme ist. Die Regel ist es eben wie beim Häuslebauer sozusagen. Wenn ich ein Haus baue, denkt man so, wenn mir jemand erzählt, ich baue ein Haus, dann denke ich sofort, ja toll, der hat bald ein eigenes Haus und wird unabhängiger. Und ich denke nicht sofort, oh, jetzt bist du aber abhängig von deiner Bank. Und so argumentieren wir aber in Bezug auf, also auf Afrika, da überbetonen wir die Abhängigkeit, obwohl eigentlich am Ende in der Regel eine größere Unabhängigkeit steht. Und natürlich gibt's auch Häuslebauer, die sich übernehmen und ein zu großes Haus bauen, dann können sie Zinsen nicht mehr bezahlen und dann sagt ihnen die Bank, wo es lang geht. Und am Ende ist das Haus wieder weg. Ja. Das ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
Ja. Lass uns abschließend noch einmal kurz auf das Thema Seidenstraße eingehen, weil ich muss da sagen, auch wenn ich mir die politischen Systeme anschaue und natürlich geht es immer, wenn es um Außenpolitik geht, auch um strategische Interessen und Interessen, den eigenen Einflussbereich zu erweitern. Wenn ich es mir einfach ich bin ja Unternehmer, aus unternehmerischer Perspektive anschaue, muss ich erstmal sagen, okay, finde ich es ziemlich genial, was die da auf die Beine stellen, wen die alles auch mit auf die Reise nehmen, wen die auf welche Art und Weise befähigen und natürlich sind damit politische Interessen verbunden, ist ja völlig klar. Gleichzeitig wird es trotzdem, und da kann man vielleicht auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, okay, da hängt mich jemand ab oder da kommt mir jemand auf die Fersen, dann betrachte ich was automatisch kritischer.
Ja, aber was eben nicht so klug ist, am Spielfeld ranzustehen und zu meckern. Wenn wir Schwachstellen in der Seidenstraße sehen, dann steht es uns doch frei, Alternativen anzubieten. Und die Länder der Seidenstraße, es sind ja immerhin 150, das ist ein Riesenerfolg, die sind alle froh, wenn sie ein zweites Angebot bekommen. Mhm. Ja, niemand wird sagen, ich möchte kein Angebot aus dem Westen haben.
Ja.
So, nur wenn wir dann keine Angebote machen und nur meckern oder Angebote machen, wo dann die jeweiligen Länder sagen, ja, da fahre ich aber schlechter, als wenn ich das mit den Chinesen oder den Indern oder anderen mache, dann ist die Sache auch wieder klar. Aber es geht doch nicht darum, dass man Entwicklung in der Seidenstraße nicht kritisieren darf und soll. Das ist doch Quatsch. Die Frage ist doch, wie man diese kritikwürdigen Punkte wegbekommt, wie man sie verkleinert. Und da kann man natürlich auf die Chinesen einreden, aber wahrscheinlich ist es viel besser, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Warum machen wir nicht mit den Chinesen zusammen Projekte in Europa und sagen, wir gehen zusammen in diese Länder mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen? Über 50% der chinesischen Projekte in Afrika sind zusammen mit der Weltbank. Da müssen sie sich an bestimmte Regeln halten, das tun sie auch. Also ich glaube, das ist ein Weg, den wir übernehmen müssen. Und dann müssen wir aber auch nicht nur Global Gateway rufen, das europäische Projekt, sondern dann müssen wir es halt auch mit Leben füllen. Und es gibt einen entscheidenden Trick der Seidenstraße, dass nämlich der Staat den Privatunternehmen sagt, pass mal auf, wir tragen einen Teil des Risikos. Mhm. Wenn ihr in diese Länder geht, weil das ist riskant, das ist schwierig. Ihr kriegt jetzt von uns Kredite, wir drücken da auch ein Auge zu, wenn es schief geht. Mhm. In Europa gibt es diese Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen in der Form leider nicht.
Ja.
Sondern die Unternehmen sagen, der Staat muss was machen und der Staat sagt, ja, das ist eigentlich das Thema der Unternehmen. Und da kommt man nicht weiter, da muss man zusammenarbeiten. Und in dieser Hinsicht kann man vielleicht sogar an der Stelle auch was von China lernen und sagen, gut, wenn man was in Afrika verändern möchte, und da haben wir gute Gründe dazu, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Länder nicht verlassen müssen, dann müssen eben Unternehmen und Staaten Hand in Hand spielen und Angebote machen, die am Ende besser sind als die chinesischen, die indischen, südkoreanischen oder japanischen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir uns fast auch nicht beschweren, dass die Schwächen der Seidenstraße erstmal so bleiben, wie sie derzeit sind.
Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen von dem, was ich abschließend noch fragen wollte, weil du hast über das Meckern am Seitenrand gesprochen. Und Frank, es gibt wenige Menschen, die vermutlich so viel Insights aus beiden Seiten und einfach beide Perspektiven so gut zusammenbringen, wie dir das gelingt. Mich hat abschließend noch oder würde mich interessieren, einfach was du auch als Deutscher einfach empfehlen würdest, neben dem Zusammenarbeiten, wie wir uns als Deutschland da einfach positionieren sollten, deiner Ansicht nach, um da nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren. Also es ist eine große Frage zum
also
Schluss, aber
erstmal, als Deutschland sind wir wahrscheinlich zu wenige. Wir müssen einen europäischen Konsens finden. Das ist schon eine riesige Aufgabe, da sind wir sehr weit von entfernt. Und wir müssen erst einmal definieren, was wir wollen. Wir wollen nicht das Gleiche wie die Amerikaner oder die Chinesen oder die Inder. Wir haben eigene Interessen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Interessen definieren erstmal. Das tun wir gar nicht. Und dann müssen wir für unsere Vorstellungen, Interessen klingt manchen ein bisschen zu hart und zu kalt, aber man kann auch von Wertvorstellungen sprechen. Man kann auch von Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sprechen. Man kann auch von sozialen Niveaus sprechen und so weiter und so fort. Menschenrechtsstandards, alles spielt dabei eine Rolle. Dann müssen wir für diese Interessen Koalitionspartner finden. So, alleine werden wir sie nicht durchsetzen. Und wahrscheinlich wird die Entwicklung so sein, dass wir für bestimmte Interessen mal mit den Amerikanern zusammenarbeiten und mal mit den Chinesen und mal mit Südafrika oder den Indern. Ich glaube, das wäre ein Weg, wo dann Europa inklusive Deutschland seine Rolle in dieser neuen Weltordnung finden wird. Dazu müssen wir aber realistisch sein. Auf Weltniveau gesehen sind wir so wichtig wie die FDP im Deutschen Bundestag. Ja, also ohne, da können wir so tolle Ideen haben, wie wir wollen, ohne Koalitionspartner. Und zwar wechselnde Koalitionspartner kann die FDP ihre Interessen nicht vertreten. Das ist so. Und Koalitionspartner bei Interessen bedeutet immer Konsens. Man muss Konsens finden. Das wird ja auch in der Demokratie oft vergessen. Man denkt ja, es reicht schon, dass man wählen darf. Nein, das ist nur der erste Schritt. Ja. Am Ende ist es viel schwierigere, dass die gewählt sind, einen Konsens finden.
Das ist ein schöner Vergleich.
Und diesen Konsens, den kann man nur finden, wenn man Kompromisse macht. Das heißt, wenn die Position des Westens kompromisslos ist, dann wird sie sehr, sehr schnell eine Außenseiterposition. Früher war das anders. Da hat die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt diktiert in der Kolonialzeit und dann als die Amerikaner die alleinige Weltmacht waren. Das ändert sich jetzt. Es entsteht eine multipolare Weltordnung. Und das bedeutet, wir müssen Kompromisse machen. Und je früher wir das verstehen, desto besser. Und um gute Kompromisse machen zu können, um einen guten Konsens finden zu können, müssen wir wissen, wie die anderen ticken und was die wollen. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns mit solchen Ländern wie China zu beschäftigen, wenn wir nicht sehr schnell in eine Außenseiterposition geraten wollen.
Deswegen ist es auch wichtig, dass solche Gespräche, wie wir sie hier führen, auch stattfinden, weil es für viele hoffentlich auch ein Zugang ist, eine Möglichkeit, vielleicht auch ein erster Anknüpfungspunkt zu dem Thema, was dann vielleicht auch dazu führt, dass Bücher zu dem Thema gelesen werden oder dass man mal hinreist und sich tiefer
und da geht's eben um, da geht's um wirtschaftliche Stärke ebenso wie um Werte. Das ist sozusagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und natürlich können wir sagen, was interessiert uns die Welt? Wir ziehen uns zurück. Und dann wird eben Deutschland wie das Zillertal. Dann machen wir halt Service für die Chinesen, die uns besuchen kommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Menschen im Zillertal verdienen viel Geld. Aber wenn wir industriell und wirtschaftlich, was Produktion betrifft, weiter eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir uns irgendwie in die Welt integrieren, weil der chinesische Markt ist halt ein wichtiger Markt.
Ja.
Und natürlich kann man sich vieles anders wünschen. Natürlich kann man sich wünschen, wir wären unabhängig von China. Aber das ist halt nicht so.
Ja.
Und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und je früher wir damit anfangen, desto besser.
Wie ist das Timing der Arte-Doku? Wann kann man sich da drauf einstellen,
dass
man
sich... Das ist noch zu früh. Wir müssen die jetzt erstmal fertig drehen und dann malen die Mühlen, dann gibt es irgendwann einen Sendetermin. Also das ist noch, kann ich leider noch nichts verkünden.
Alright. Frank, hat irre viel Spaß gemacht. Ich bin dir total dankbar.
Auch.
Also Austausch echt toll mit dir. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres mal einen zweiten Teil machen. Ich habe ganz viele
das
Themen,
die ja
ich
noch Schöne mit dir besprochen habe. Das ist ja das Schöne an China, dass immer was passiert hier.
Ja.
Also, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da nicht wiederholen muss, ist relativ hoch.
Super. Frank, ich wünsche dir ein super Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns hören und sage vielen, vielen Dank auch großzügig, wie viel Zeit du hier mitgebracht hast. Danke.
Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut.